dazustehen mit dem Glauben. Ja, und dann? Ja, was glaubst du denn? Und warum glaubst du das eigentlich? Ja, und stimmt es denn überhaupt? Dann sind wir plötzlich gefordert, unseren Glauben zu erklären, beziehungsweise dann einfach auch verständlich zu machen. Um aber über unseren Glauben so zu sprechen, dass es für unsere Mitmenschen auch verständlich wird, müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, was unsere Gesellschaft beschäftigt und welche Sichtweise unsere Gesprächspartner haben. Das bedeutet also, dass es im Glaubensgespräch nicht mehr um die Frage geht, nicht nur um die Frage geht, ob es Gott gibt, sondern auch ganz wesentlich darum, wie wir von Gott reden und welches Gottesbild wir vermitteln. Denn tatsächlich beruht die Ablehnung des Glaubens an Gott oft auf einfach ganz falschen Vorstellungen, wer und wie Gott tatsächlich ist. Denn das Wissen über den christlichen Glauben ist in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten deutlich weniger geworden. Und dann ist es einfach klar, dass das nicht so bekannt ist, was wirklich unser Glaube ist. Da kursieren doch alle möglichen Gottesbilder und Gottesbilder, von denen ich sagen muss, also wenn Gott wirklich so wäre wie in dieser Vorstellung, dann würde ich auch nichts mehr glauben. Deswegen geht es im Gespräch mit den Mitmenschen nicht nur darum, ob wir glauben, sondern auch darum, was wir glauben. Der Mainstream-Gott unserer westeuropäischen Kultur ist der Gott des Deismus. Ein Gott, der sehr wohl existieren mag, der sich aber aus unserem Leben weitgehend heraushält. Er hat vielleicht mal das Universum erschaffen, okay. Er richtet vielleicht auch mal die Schwerstkriminellen und Kriegsverbrecher, okay. Aber er lässt uns Menschen in Ruhe. Wir kommen schließlich allein mit unserem Leben klar. Und mancher sagt sich vielleicht noch, selbst wenn es mal am Schluss ein Gericht Gottes geben sollte, der liebe Gott wird doch wohl lieb sein. Ich bin ja schließlich auch nicht schlechter als alle anderen. Diese Denkweise, die hat sich so über die Jahrhunderte entwickelt. Dies vor etwa 250 Jahren war es die ganz offensichtliche Abhängigkeit von der Natur, die die Menschen spüren ließ, dass sie ihre Lebensumstände nicht selbst in der Hand haben, sondern in Abhängigkeit leben, sei es von der Natur oder sei es von Gott. Und dann kamen die großen Erfindungen, Dampfmaschine, Eisenbahn, Elektrizität und damit auch ein Umbruch im Denken. Mit der Erfahrung, dass der Mensch die Natur steuern kann durch Technik, durch Wissenschaft, da erhofften sich die Menschen einfach selbst in der Hand zu haben und damit frei und unabhängig zu sein. Und zwar nicht nur von der Natur, sondern möglichst auch von Gott. In der Folge dieser ganzen Entwicklung war unsere Gesellschaft lange Zeit geprägt vom Glauben an den technischen Fortschritt und an die Machbarkeit von allem durch menschliche Lösungen. Für alle Probleme dieser Welt schien es eine Lösung zu geben, vieles war scheinbar nur noch eine Frage der Zeit. Heute hat sich das jetzt tatsächlich geändert. Heute müssen wir feststellen, dass die Menschheit offenbar an Grenzen stößt. In der Natur, im eigenen Handeln und ganz besonders auch in den grundlegenden menschlichen Charakterzügen. Das ist eine Erkenntnis, die viele Menschen inzwischen teilen und an die wir in Glaubensgesprächen anknüpfen können. Denn wenn wir uns umschauen, muss man doch sagen, aller technischer Fortschritt die Menschen nicht ändern. Kein erschlägt den Abel noch ganz genauso, als würden wir in tiefster Steinzeit leben. Da hat sich nichts geändert. Die Trennung von Gott, wie es in der Bibel beschrieben ist, ist in Umweltzerstörung, Kriegen und Egoismus direkt vor unseren Augen sichtbar. Was ist denn die Ursache? Die Ursachen sind uns bekannt. Kriege, die entstehen durch den Größenwahn der Mächtigen, Umweltzerstörung durch kurzsichtigen Egoismus. Es gäbe beliebige weitere Beispiele. Aber wir sehen doch, mit all unseren Anstrengungen gelingt es nicht, die vielen Probleme der Menschheit grundlegend zu lösen. Warum denn nicht? Die Forschung hat doch so riesen Fortschritte gemacht auf allen Gebieten und trotzdem haben wir immer noch Hunger, Kriege und Not. Die Nöte der Menschen, die gibt es deswegen noch, weil sie Symptome sind. Symptome einer gefallenen Welt, die sich von Gott getrennt hat und die aus dieser Verstrickung mit der Schuld und den Konsequenzen nicht mehr allein herausfindet. Unsere Sünde, die wirkt eben nicht nur auf uns, nicht nur auf unsere Mitmenschen, sondern die wirkt sich auf die gesamte Schöpfung aus. Die Menschheit lässt sich von Gott nichts mehr sagen, aber sie fordert Gottes Eingreifen, wenn es dann schief geht. Warum lässt Gott es zu, dass es diese ganzen Kriege und Naturkatastrophen gibt? Wenn es einen lieben Gott gibt, dann muss er doch das verhindern. An einen Gott, der sowas zulässt, kann ich nicht mehr glauben. Die Menschheit richtet den Schaden an und Gott soll die Verantwortung dafür tragen. Wir verhalten uns wie dieser Autofahrer, der sich beim Verkäufer beschwert. 300.000 Euro habe ich für den Ferrari ausgegeben und schon nach einer Woche sind die Stoßdämpfer gebrochen. Und der Verkäufer antwortet ihm, Sie haben ja auch eine Offroad-Tour gemacht, das sieht man doch den Wagen an. Ein Ferrari, der ist dazu da, in der Tempo-30-Zone von allen gesehen zu werden und damit so richtig anzugeben und nicht dazu im Gelände zu fahren. Aber bei unserem Leben, wir Menschen, wir meinen, wir wüssten es besser als unser Schöpfer, was gut und richtig für uns ist. Wir wollen uneingeschränkt und wir wollen grenzenlos unseren ganzen Egoismus ausleben und merken erst hinterher, was wir damit alles kaputt gemacht haben. Und dann wollen wir Gott verantwortlich machen dafür, dass er uns die Freiheit gegeben hat, die uns doch so wichtig ist. Wie die Menschen richten Schaden an und Gott soll uns von Konsequenzen bewahren. Bei unserem Auto, da schauen wir doch erst in die Betriebsanleitung, bevor wir das Motorenöl kaufen. Wäre es denn da nicht dran, für unser persönliches Leben, das doch viel wichtiger ist wie unser Auto, mal in die menschliche Betriebsanleitung, in die Bibel zu schauen? Dann könnten wir erkennen, was unser Konstrukteur sich dabei gedacht hat, als er uns geschaffen hat. Nämlich ein Wesen, das auf ihn hin ausgerichtet ist, das volles Leben hat, wenn es in Verbindung mit ihm lebt, mit seinem Schöpfer. Und im Blick in die Bibel, da können wir auch feststellen, dass es gute Gründe gibt für den christlichen Glauben. Es gibt viele gute, fundierte Argumente, wie Gott zum Beispiel in seiner Schöpfung erkennbar ist. So können wir im Gespräch zum Beispiel auf die Welt, in der wir leben, hinweisen. Die Komplexität in der Natur, die ist doch wirklich unglaublich. Ein Zusammenspiel von Tausenden von Pflanzen und Tierarten, die ganz genau zusammenpassen und die so exakt aufeinander abgestimmt sind, dass nur vergleichsweise geringe Eingriffe des Menschen ausreichen, um dieses System zusammenbrechen zu lassen. Es ist nicht möglich, dass ein so durchdachtes System einfach nur Zufall ist. Genauso gibt es auch viele gute Argumente, warum die Bibel Gottes Wort ist. Ich habe aber irgendwie den Eindruck, dass trotz dieser ganzen Argumente im Gespräch mit Andersdenkenden diese sachlich-logische Auseinandersetzung oft gar nicht so die entscheidende Rolle spielt. Warum eigentlich nicht? Was ist es denn dann? Ein Aspekt ist sicherlich die moralische Komponente. Die zumindest so empfundene individuelle Freiheit ist eins der Kernelemente unserer westlichen Kultur. Das vollständige Ausleben eigener Wünsche und Zielen in allen Bereichen wird als der Königsweg zum persönlichen Glück dargestellt. Und die Vorstellung, sein persönliches Handeln anderen Zielen unterzuordnen, sei es Gott, Bibel oder Moral, die passt einfach nicht dazu. Da ist es doch viel bequemer, Argumente gegen den Glauben zu finden, als sich vermeintlichen Einschränkungen zu unterwerfen, deren Sinn für Außenstehende inzwischen nicht mehr wirklich verständlich ist. Warum sollte ich denn am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen, wenn es vielleicht der einzige Tag der Woche ist, wo ich auch mal ausschlafen kann? Oder warum sollte ich Nächstenliebe praktizieren, wenn ich meine Zeit und mein Geld doch auch für mich selbst nutzen kann? Und das alles nur, um irgendwelche religiösen Gesetze einzuhalten. Ich denke, da finden wir eine der wesentlichen Hemmschwellen, die den Zugang zum Glauben erschweren. Vielleicht wird dieser Aspekt in Glaubensgesprächen gar nicht so formuliert, sondern bleibt in der Schatten wahren Sachargumenten verborgen. Aber tatsächlich versteht jeder, dass unser Glaube nicht nur Theorie ist, sondern sich auch auf den Lebensstil auswirkt. Und keiner, dem es einigermaßen gut geht, der möchte an seinem Lebensstil was ändern. Nur, hier stellt sich die Frage, stimmt es denn wirklich? Ist denn die Nächstenliebe tatsächlich so schwierig? Denn ich bin der Meinung, dass Nächstenliebe und auch moralisches Verhalten eben nicht nur etwas für brave, fromme Leute sind, sondern das alles ist viel naheliegender, als wir denken. Um das vielleicht zu erklären, möchte ich euch mal ein Gespräch zeigen, das das verdeutlicht. Hey, Charlie, alter Schwede, Mann, wie geht's dir denn? Wir haben's ja seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja, ich habe gehört, du hast geheiratet. Ah, hallo, Rainer. Ja, Mann, schön, dich mal wieder zu sehen. Du, ich sag dir, ich habe nicht nur geheiratet, ja, ich habe jetzt sogar Familie. Mann, das ist mal eine Umstellung, sage ich dir. Den Ford Mustang, den habe ich eingetauscht gegen Dacia, Familienvan. Und Urlaub, das bedeutet jetzt Bibione statt Las Vegas. Und Wahnsinn, da läuft jetzt Löwenzahn statt Carl Hamilton. Und musikmäßig kommt jetzt bei uns Alle meine Entchen statt Wolves at the Gate. Ja Mann, Charlie, das ist ja schrecklich. Da bereust du es jetzt sicherlich, dass du geheiratet hast und wärst es lieber noch Junggeselle und hättest deine Freiheit, so wie damals in der Männer-WG. Mann, bist du verrückt geworden? Meine Frau, mit der habe ich das Große losgezogen, die ist der absolute Hauptgewinn. Und die Kids erst, du, die haben ständig verrückte Ideen. Mann, die kommen voll nach mir. Also, was will ich damit sagen? Da ist einer, der opfert seine Zeit und sein Geld für andere, der lebt die Nächstenliebe voll aus, ohne dass da irgendwelche christlichen Werte im Spiel sind. Und der Grund für diese Änderung sind also nicht moralische Gesetze, sondern Beziehungen. Natürlich, das ist die eigene Familie, das versteht jeder, das ist ganz logisch. Aber trotzdem, wir erleben hier beim Charlie einen Umbruch. Der Charlie, der ändert sein ganzes Leben weg von sich selbst hin zum Leben für andere. Und die Änderung dieses Lebensstils, die beruht also nicht auf Zwang oder Gesetzen, sondern auf Beziehung, auf der Hinwendung zum anderen. Das bedeutet also, wenn ich Menschen persönlich begegnet bin, wie hier im alltäglichen Beispiel einer Familie, dann bin ich auch bereit, mein Leben zu ändern. Und wenn ich Gott wirklich erfahren habe, wenn ich ihn erfahren habe als meinen Retter und Befreier, dann ist es doch kein moralischer Zwang mehr, meinen Lebensstil zu ändern, sondern ist es die Freude am neuen Leben. Und hier geht es also darum, deutlich zu machen, dass die Beziehung zu Gott erfahrbar ist und in den ersten Schritten auch erfahren werden muss, bevor ich weiß, was ich für eine Sichtweise auf den Glauben habe. Aber wie soll denn jemand Gott erfahren? Keiner von uns hat Gott mit eigenen Augen gesehen. Keiner hat ihn mit eigenen Ohren gehört. Also mit physikalischen Maßstäben, da können wir die Existenz Gottes und auch das Wesen Gottes weder beweisen noch widerlegen. Für Nichtchristen ist das auch schon ein wesentliches Argument, denn an dieser Stelle geben viele schon auf. Nichts Genaues weiß man nicht, ich bekomme keine Antwort, also brauche ich mir auch keine weiteren Gedanken zu machen. Allerdings können wir an dieser Stelle unserem Gesprächspartner vor Augen halten, dass eine solche Sichtweise völlig unlogisch ist. Wer von euch ist denn zum ersten Date mit seiner Traumfrau mit kalibrierten Messschieber und Wasserwaage gegangen? Keiner. Logisch, jeder weiß doch, dass man eine Beziehung nicht mit physikalischen Mitteln messen kann, sondern dass eine Begegnung dazu erforderlich ist. Und Gott ist eine Person, und wenn ich was über eine Person erfahren will, ob Gott existiert, ob er eingreift, ob er in unserem Leben da ist, dann ist es doch keine Frage der Physik. Wenn ich über Gott etwas erfahren will, dann muss ich ihm begegnen. Das ist doch bei Gott nicht anders als bei den Menschen. Und wenn jemand nichts über Gott erfahren will, dann begegne er ihm eben trotzdem, in den Menschen, die ihm nachfolgen. Ob das dann eine positive oder negative Erfahrung wird, das liegt in unserer Verantwortung. Die Begegnung, die persönliche Beziehung ist auch heute noch eines der stärksten Argumente für oder gegen den christlichen Glauben. Wir sind Jesu Nachfolger. Wir sind Gottes Repräsentanten auf Erde. Menschen kommen zum Glauben, weil wir glaubwürdig sind. Menschen wenden sich von Gott ab, weil wir unglaubwürdig sind. Ob uns das gefällt oder nicht, das ist die Realität. Und es gibt uns eine enorme Verantwortung. Ich kann und ich soll es auch nicht jedem recht machen, aber ich kann daran arbeiten, glaubwürdig und authentisch meinen Glauben zu leben. Nur wie eigentlich? Wir als Christen sind nicht fehlerfrei. Auch welche Menschen ich sympathisch finde, das ist subjektiv und hängt nicht am Glauben des Einzelnen. Ja, wie denn dann? Jesus sagt klar, wenn ihr an mir bleibt, dann bringt ihr reiche Frucht. Oder auch, wovon das Herz voll ist, da läuft der Mund über. Das ist es doch, was unseren Glauben ausmacht. Welche Beziehung habe ich zu Jesus? Was ist mir wirklich wichtig? Wer bestimmt mein Leben? Diese innere Überzeugung, die prägt dann unseren Charakter, unser Handeln, unser Reden und die wird dann auch nach außen spürbar. Deshalb ist die Grundlage eines missionarischen Lebens unsere persönliche Beziehung zu Jesus. Wenn ihr am Weinstock bleibt, bringt ihr reiche Frucht. Der persönliche Glaube, unsere Schuld wirklich auch vor Gott bringen, dem anderen echt vergeben, das ist die Basis, um nach außen hin glaubwürdig zu sein. Das ist ein Zeugnis vor der Welt, viel entscheidender als kluge Worte. Wie hat denn Jesus die Menschen überzeugt? Jesus konnte gut reden, natürlich, aber das hat es nicht gemacht. Jesus zog sich oft zurück in die Einsamkeit, auf einen Berg, um zu beten und sich vom Vater füllen zu lassen. Erst dann verkündet er seine Botschaft. Nicht möglichst viele Predigten, nicht die ausgefeilte Rhetorik. Nein, die Zeit für seine persönliche Begegnung mit Gott war entscheidend für seine Verkündigung. Und das ist bei uns nicht anders. Missionarisches Leben hat seinen Kern in unserem Gebet, in unserer Bereitschaft, Gott zuzuhören und seinen Willen zu tun. Um Menschen zur persönlichen Begegnung mit Gott zu führen, brauchen wir selbst eine persönliche Beziehung zu ihm. Dann und erst dann können wir hinausgehen und mit anderen über die Hoffnung reden, die uns erfüllt. Diese Begegnung mit Gott, die ist auch was anderes als ein Meditieren oder ein Zur-Ruhe-Kommen, wie es in unserer Gesellschaft praktiziert wird. Es geht darum, unseren Blick auf Jesus zu richten und seinen Willen zu tun und sich zur Nachfolge befähigen zu lassen. Denn gerade auch ein Glaubensgespräch, das findet eben nicht nur auf der verbalen Ebene statt, sondern ganz besonders auch auf der geistlichen Ebene. Wir bringen uns selbst und wir bringen unsere Mitmenschen vor Gott, um ihn handeln zu lassen. Wir sind sein Werkzeug, aber unsere Worte allein machen es nicht aus. Gott handelt auf der geistlichen Ebene und ohne ihn können wir nichts tun. Erst auf dieser Basis können wir dann mit anderen ins Gespräch kommen und uns dabei Jesus als Vorbild nehmen. Ergibt sich die Frage, wie war das damals bei Jesus? Jesus hatte die direkte Beziehung zum Vater. Und wie hat er dann seine Jünger überzeugt? Die Jünger, die haben ein ganz normales Leben geführt. Und dann kam Jesus. Jesus hat die Jünger berufen, die mit ihm gewandert sind. Sie haben ihn persönlich erfahren. Sie haben im direkten Kontakt erlebt, wie er wirklich ist. Sie haben nicht nur seine Worte erlebt, sondern sein Handeln, seinen Umgang mit den Menschen. Und das hat ihr Leben verändert. Und spätestens an Pfingsten waren sie von Jesus begeistert. Und die Jünger haben irgendwann auch begriffen, was es bedeutet. Sie haben dann auch begriffen, dass ihnen kein natürlicher Tod bevorsteht, sondern Verfolgung und Gewalt. Aber das hat keinen von ihnen mehr abgeschreckt. Diese Art von Begeisterung war das. Was ist denn da mit den Jüngern passiert? Was war das für eine Begegnung mit Jesus, die die Menschen in seiner Umgebung so sehr verändert hat, dass die alten Werte von Wohlstand und Sicherheit plötzlich überhaupt keine Bedeutung mehr hatten. Wir leben in einer Welt, die sich von Gott getrennt hat. Als Jesus kam, war plötzlich spürbar, wie Gott diese Welt erschaffen hat, wie er es wirklich gemeint hat. Das war diese ursprüngliche, diese unmittelbare Beziehung spürbar, die Gott und Adam vor dem Sündenfall miteinander hatten. Das war für die Jünger, die Jesus erlebt haben, eine völlig andere Dimension von Leben, gar nicht mehr vergleichbar mit dem normalen Leben in unserer Welt. Und diese Dimension von Leben, die gibt es auch heute noch. Wir erleben heute zum Beispiel auch ein starkes Wachstum des Christentums, gerade in den Ländern, in denen Verfolgung herrscht. Dort sind keine öffentlichen wirksamen Aktionen möglich. Und trotzdem gibt es gleichzeitig viele Christen dort, die trotz der Benachteiligung eine ganz feste Beziehung zu Jesus haben. Und das allein schon hat eine geistliche Kraft. Das bringt auch deren Feinde zum Nachdenken. Selbst die Gegner müssen sich die Frage stellen, was steckt denn hier dahinter, wenn dieser Glaube den Christen so viel wert ist, dass sie trotz der Bedrängnis daran festhalten? Denn diese verfolgten Christen, die haben eine so starke persönliche Beziehung zu Jesus, einen so starken Glauben, dass dies andere wirklich beeindruckt. Gut, und für uns in Untermünchheim, da ergibt sich daraus die Frage, was macht denn unseren persönlichen Glauben aus? Was ist denn unsere Erfahrung mit Jesus? Welche Glaubenserfahrung können wir anderen vermitteln? Hast du denn eine persönliche Beziehung zu seinem Schöpfer? Und was bedeutet diese Beziehung für dich? Meine persönliche Glaubenserfahrung, die basiert sehr stark auf dem Halt, den Gott mir gibt in jeder Situation. Ich habe über viele Jahre Niederlagen erlebt. Ich bin oft bis an die äußersten Grenzen meiner Kräfte gekommen. Gut, ich habe auch tolle Erfolge erlebt, eigentlich sogar mehr als ich dachte. Aber ich kenne ganz viele Menschen, die in solchen Hochs und Tiefs den Halt in ihrem Leben verloren haben. Aber Jesus war immer mein Fundament. Er hat mich nie fallen lassen, auch dann nicht, wenn meine Situation aus menschlicher Sicht hoffnungslos war. Er hat mich auch nicht vor Leid bewahrt. Warum sollte er auch? Schließlich haben Jesus und seine Jünger auch viel Leid erlebt. Aber ich hatte mein ganzes Leben lang in so vielen Stürmen immer festen Boden unter den Füßen. Könnt ihr euch wirklich vorstellen, was das bedeutet? Das ist die Kernerfahrung, die meinen persönlichen Glauben ausmacht. Ihr habt vermutlich andere Erlebnisse, die euren Glauben prägen. Aber sie sind wichtig, denn sie sind euer persönliches Bekenntnis zu Jesus. Das ist unsere subjektive Botschaft, die zeigt, dass die allgemeine Botschaft der Bibel auch heute noch im einzelnen persönlichen Leben spürbar und wirksam ist, trotz aller Unterschiedlichkeit unserer Lebenswege und Erfahrungen. Und dieses Bekenntnis, das ist doch auch wichtig für unsere Gesellschaft. Denn ein weiterer Aspekt, der bei Glaubensfragen oft eine unbewusste, aber wichtige Rolle spielt, ist die Meinung der Mehrheit. In einer Gesellschaft, die mehrheitlich an Gott glaubt, braucht man gute Argumente, um Atheist zu sein. In einer Gesellschaft, die mehrheitlich gleichgültig gegenüber Gott ist, braucht man gute Argumente, um sich gegen den Trend zu stellen, um sich ganz klar zu dem persönlichen, lebendigen Gott zu bekennen. Das gilt also nicht nur für die Rechtfertigung den Mitmenschen gegenüber, sondern auch gegenüber uns selbst. Wenn alle ein weltlich orientiertes Leben führen, dann wird es doch vermutlich stimmen. Wozu sollte man sich dann so viel Gedanken machen? Ich bin doch schließlich auch nicht schlechter als alle anderen. Deshalb ist es für uns Christen so wichtig, Präsenz zu zeigen. Der Fisch auf dem Auto, der Spruch an der Plakatwand, die stemmen sich gegen den Trend, gedankenlos jede gesellschaftliche Strömung mitzumachen. Das hilft uns Christen zu sehen, ich bin nicht allein. Das hilft unseren Mitmenschen zu sehen, so selbstverständlich ist die blinde Gedankenlosigkeit doch. doch nicht, auch wenn sie die Mehrheit praktiziert. Es gibt eben doch noch die andere Meinung, was richtig und falsch ist. Ich meine, vor 1000 Jahren, da war die Erde auch schon eine Kugel. Die meisten Menschen wussten das nicht, aber an den Fakten hat es gar nichts geändert. Und wenn noch so viele Menschen sich von Gott abwenden, wird es an seiner Existenz und seinem Wesen mit Sicherheit auch nichts ändern. Und so dürfen wir die Botschaft von unserer Erlösung weitersagen. Denn letztendlich haben die Menschen sehr wohl die Sehnsucht nach etwas Bleibendem, etwas, was über den Tod hinaus von Bedeutung ist. Themen wie Tod, wie Leid, wie Vergänglichkeit, die werden in unserer Gesellschaft verdrängt. Aber das zeigt doch nur, dass man mit den Themen nicht umgehen kann, weil die Antworten fehlen. Wir aber, wir haben die Antworten und können daher auch Fragen beantworten, die bisher aus Angst vor der Antwort keiner zu stellen wagte. Im Hinblick auf die Frage, was über den Tod hinaus von Bedeutung ist, hat der Mathematiker Blaise Pascal, also Pascal, das war, wir kennen ihn als den Erfinder des Pascalschen Dreiecks, er hat versucht, die Frage nach dem Glauben in seiner Logik zu ergründen. Seine Überlegung geht davon aus, dass es bei der Frage nach Gott um alles oder nichts geht. Wenn man so lebt, als gäbe es Gott, und in Wirklichkeit gibt es Gott nicht, dann hat man vielleicht einen gewissen Verlust an Lebensfreude zu beklagen. Das wäre mit einem egoistischeren Lebensstil nicht passiert. Wenn man aber leichtsinnigerweise so lebt, als gäbe es Gott nicht und es gibt in Wirklichkeit doch, dann hätte das die ewige Trennung von Gott zur Konsequenz. Das ist die sogenannte Wette Pascals. Wenn die Dinge so liegen, sagt Pascal, dann würde er, selbst wenn er keinerlei andere Informationen über die Existenz Gottes hätte, aus Vernunftgründen mit dem ganzen Einsatz seines Lebens auf die Existenz Gottes wetten. In dem Fall, dass Gott existiert, wäre der Gewinn unendlich. Falls es ihn aber doch gibt, wäre es eine unendliche Katastrophe, ihn nicht zu kennen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das mit den Höllenpredigten heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist und dass diese Argumente daher auch im Glaubensgespräch verpönt sind. Mich persönlich beeindruckt es aber, wenn Pascal hier die einfache, die logische Denkweise des Mathematikers zugrunde legt und sich weder um Zeitgeist noch um falsche Rücksichtnahme kümmert. Daher halte ich diese Argumentation in einer passenden Situation, wenn es eben in dem Fall angebracht ist, durchaus für angemessen. Denn wir Christen sind diejenigen, die den Menschen in unserer Umgebung wirklich eine Zukunft geben können. Eine Zukunft durch die Auferstehung von den Toten. Und glaubwürdig wird die Auferstehung dann, wenn sie in diesem Leben schon beginnt, wenn das neue Leben in Jesus in unserem Leben schon Realität wird. Und in diesem Sinne dürfen wir Mut und Zuversicht haben. Denn wir kennen den Gott, der diese Welt erschaffen hat. Wir kennen den Gott, der diese Welt erlöst hat. Und wir freuen uns darauf, dass er wiederkommen wird. Und deswegen haben wir auch eine frohe Botschaft. Und deswegen dürfen wir mutig und vertrauensvoll diese Botschaft auch gerne weitersagen. Worauf warten wir noch? Amen.